Diese akustische Einlage sollte auf das Thema unserer heutigen Sendung hinweisen. Wir wollen uns mit der Flughafenerweiterung auseinandersetzen und das Thema in drei Teile unterteilen. Einmal sagen wir etwas über das globale Wachstum und der Imperativ für den Weltflughafen Frankfurt. Dann werden wir etwas über den Protest gegen diese Erweiterung und der zeitgenössische Umgang mit einem solchen Protest etwas sagen und zuletzt über die Aktion des Rechtsstaates bei diesem Vorhaben. Also zum Punkt 1. Die Fraport AG, zuständig fürs Betreiben des deutschen Weltflughafens Frankfurt, der neuntgrößte soll es auf der Welt sein, sie ist selber als Firma organisiert, die auf Gewinne machen abonniert ist. Die Fraport AG will weiter wachsen. Dafür hat sie eben als Aktiengesellschaft mit dem Geschäftsartikel Großflughafen ihre guten Gründe. Wachstum heißt, dass sie mit all ihren Betriebsanlagen das Wachstum ihrer Gewinne sicherstellen will. Und dafür will sie, wie das in der Marktwirtschaft so der Brauch ist, mit ihren Konkurrenten wenigstens Schritt halten, besser noch, sie ausstechen. Auf ihrem gehobenen Niveau misst sie sich da an Kalibern wie den Flughäfen von London, Paris und Amsterdam und verweist auf deren Wachstumsmaßnahmen. Der Frankfurter Flughafen soll nicht ins Hintertreffen geraten. Das sehen die anderen Flughäfen genauso wie die Frankfurter. Sie wollen ebenfalls nicht ins Hintertreffen geraten. Umso stärker sind die Ausbauwünsche der hiesigen Gesellschaft. Auch das ist ja hier in der Marktwirtschaft gute Sitte, die Konkurrenz reihum als Sachzwang für die eigene Konkurrenz Rechnung ins Feld zu führen. Als die sachliche Bedingung dafür, dass die Firma Fraport und ihr Produkt, der Flughafen, ihr Wachstum und ihre Konkurrenzfähigkeit hinkriegen, haben die Verantwortlichen die Erweiterung des jetzigen Bahnensystems ausgemacht. Diesmal zur Abwechslung keine Start-, sondern eine Landebahn. Eine riesige Investition in die neue Landebahn Nordwest. Dazu noch ein drittes Terminal, Wartungshallen für Super-Airbusse und was man als Weltflughafen halt so braucht. Alles soll ab Ende 2011 die Kapazitäten für den Passagierverkehr, Luftfracht, Wartungsgeschäfte und so weiter entscheidend erweitern. Dies ist das geschäftliche Großvorhaben des Flughafenbetreibers, das er seit einem guten Jahrzehnt verfolgt. Im Unterschied zu den Erweiterungsinvestitionen sonstiger Großunternehmen, kapitalistischer Großunternehmen, bei denen erstmals hauptsächlich die Belegschaft die Auswirkungen der rationalisierten Maschinerie zu spüren bekommt und auch die Schadstoffemissionen eine begrenzte Nachbarschaft nerven, ist das Projekt Flughafenerweiterung ohne eine heftige, nochmals ausgeweitete Beeinträchtigung von Land und Leuten in der näheren, aber auch weiteren Umgebung nicht zu haben. Lärm, Abgase und auch ein bisschen Absturzgefahr, das ist der Preis des Fortschritts, den die Fraport für sich machen will, und den Preis zahlen Hunderttausende von Leuten in der ganzen Rhein-Main-Region, die ansonsten mit der Firma Fraport nichts zu schaffen haben.
Also viele Auswirkungen und viel Betroffenheit vieler Leute. Und deswegen dem bornierten Einzelinteresse einer Fraport, muss das denn sein? Mag mancher da fragen. Nun ja, viele maßgebliche Stimmen im Land geben sich schon geraume Zeit viel Mühe mit der Klarstellung, dass diese Frage, muss das denn sein, immer schon beantwortet ist. Und zwar in eindeutiger Richtung. Ja, muss sein. Beeinträchtigte Wohn-, Gesundheits- oder Erholungsinteressen dürfen kein Einwand sein. Gegen das eine namhaft gemachte Interesse, das sie allemal aus dem Feld schlägt, und das heißt, der Standort Hessen oder gleich der Standort Deutschland, die brauchen die Erweiterung ihres dicksten Flughafens. Die ist also gar nicht bloß das Sonderinteresse seines geschäftlichen Betreibers, sondern, so versichern alle Wirtschaftsführer und Standortpolitiker von Rang und Namen, ein notwendiger Beitrag zum Gemeinwohl der Bundesrepublik Deutschland. Wir empfehlen, was diese Stimmen zu sagen haben. Darauf sollte man aufmerken. Daraus erhält man nämlich interessante Auskünfte darüber, worum es in diesem Standort Deutschland geht und welche Interessen darin zählen und welche nicht. Also, das, womit die Fraport ihr Geschäft macht, das ist laut Wirtschaftsverbänden sowie Bundes-, Landes- und Stadtregierung eine Dienstleistung am insgesamtigen Geschäft, das in Deutschland läuft und seinem Wachstum. Der Artikel, den Fraport vermarktet, ist ganz unentbehrlich. Und zwar, wohlgemerkt, nicht einfach bloß fürs Betreiben von Flugverkehr, vielmehr fürs Betreiben von, wie das heutzutage heißt, Globalisierung. Und da ist Deutschland bekanntlich mittendrin. Auf dem Flughafen Frankfurt wird ein wichtiger und ein eiliger Teil des Welthandels umgeschlagen. Das sind die Warenströme, die per Luftfracht lieber schon gestern als heute an die kapitalistischen Firmen und Händler kommen müssen, bei denen Zeit ist Geld nicht bloß eine Spruchweisheit, sondern geschäftliche Alltagspraxis und, wie sie dauernd sagen, sogar ein Konkurrenzerfordernis ist. Das sind dann zweitens die Business-Leute, die als die Entscheidungsträger dieser Firmen inzwischen buchstäblich die ganze Welt als ihr Geschäftsfeld beackern und die mit anderen Businessmen und Businesswomen die Schicksale von Unternehmen samt deren menschlichen Anhängseln aushandeln. Und da sind dann schließlich und endlich auch noch besagte Anhängsel, jedenfalls soweit ihr Einkommen dafür ausreicht, dass sie als Ferienflieger in der Touristenklasse, die Fachleute sagen dazu Holzklasse, ihre Kaufkraft bei den Fluggesellschaften abliefern. Darum geht's bei einem globalisierten Wachstumsträger wie dem Frankfurter Flughafen. Die Auskunft der Verantwortlichen für den Standort Deutschland, die heißt also: Das Geschäft des Flughafens und seine Erweiterung gehen absolut in Ordnung, weil sie dem Geschäft überhaupt und seiner Erweiterung eine unerlässliche Standortbedingung im weltweiten Wettbewerb liefern. Und die Betonung, die die Propagandisten der Erweiterung darauf legen, dass Deutschland in seiner Eigenschaft als Exportweltmeister dieses Projekt unbedingt braucht, die stellt Folgendes klar: Der Kapitalstandort Deutschland ist ein unbedingter Aktivist des globalen marktwirtschaftlichen Wettbewerbs, wie das so schönfärberisch heißt, als ging es um den 100-Meter-Lauf, also des Streitens um das Weltgeschäft und seine Erträge. Der Kapitalstandort Deutschland hat darin die Position erreicht und will die ausbauen, dass seine Geschäftsleute und darüber auch die Nation sich am Geschäft der ganzen Welt bereichern. Und anders will dieser Laden sich auf der Welt einfach nicht sehen lassen, denn als Mitglied des exklusiven Clubs der Staaten, die sich zu den Gewinnern des kapitalistischen Welthandels zählen dürfen. Und deshalb will der Kapitalstandort Deutschland sich auch keine Einbußen im weltweiten Geschäft mit der Flughafeninfrastruktur für das so globalisierungsnahe Luftverkehrsgeschäft leisten. Das Flughafengeschäft soll unbedingt in Frankfurt bleiben und dort erfolgreich wachsen. Erstens, weil es selber ein dicker Posten im Weltgeschäft ist. Und die Fraport ihrerseits ist da ja längst weltweit engagiert, nämlich auf Flughäfen in Russland, der Türkei, in Malaysia, in Peru und so weiter und so fort. Und zweitens ist eines unbedingt zu verhindern, dass nämlich Frankfurt in der Konkurrenz der großen Flughäfen verliert, weil dann eine wichtige nationale Standortbedingung in London oder Paris abgewickelt würde, also in auswärtige Hände fällt und deutschem Zugriff entzogen ist. Wenn es schon zwischen diesen Weltflughäfen einen Verdrängungswettbewerb gibt, also wenn schon Verdrängungswettbewerb, dann soll die Verdrängung schon in der umgekehrten Richtung verlaufen, nämlich zu Deutschlands Vorteil. Und die Lasten, die bei der Konkurrenz ums Weltgeschäft immerzu anfallen, die sind den Konkurrenten aufzuhalsen. So geht das Gesetz dieser ungemütlichen Veranstaltung, die heutzutage unter dem Label Globalisierung läuft. So sind sie beschaffen, diese Sachzwänge, die die Standortmaßgeblichen erst tatkräftig anrichten und die sie dann immer zu beschwören. Und die nach der Logik eines Kapitalstandorts alle Beschwerden der Flughafenanrainer über die Lasten, die ihnen da zugemutet werden, hinfällig machen.
Ja, da stellt sich doch die Frage nach diesen Ausführungen, Heinzel, sollen diese politökonomischen Berechnungen der Fraport und ihrer politischen Betreuer eigentlich einem das Projekt Flughafenerweiterung sympathisch machen? Oder anders gesagt, das möchten wir eigentlich fragen, liegt es da nicht viel näher, den Standort mitsamt seinen kapitalistischen Prinzipien ziemlich unsympathisch zu finden, zumal der einem doch das Leben laufend vermiest? Zumindest für die, oder das heißt für die meisten Leute, die gar nicht zu den Nutznießern des Flughafen- und Luftverkehrsgeschäfts gehören. Und für genau diese Leute haben die Betreiber der Flughafenerweiterung freilich in ihren Augen ein ganz unschlagbares Argument parat, das recht besehen sogar die sogenannten kleinen Leute im Rhein-Main-Gebiet als die eigentlichen Profiteure des Ausbaus erscheinen lässt. Der Flughafenausbau sichert und schafft Arbeitsplätze. So heißt die offizielle Argumentation, ist also von Haus aus so etwas wie eine Dienstleistung am Arbeitsvolk, das schließlich unbedingt Arbeit braucht. Schon jetzt soll der Frankfurter Flughafen die größte Arbeitsstätte in ganz Deutschland sein. Und mit dem Ausbau, also mit dem Erhalt seiner Konkurrenzfähigkeit, steht und fällt der Arbeitsmarkt einer ganzen Region. Dieser Schlager der Ausbaubefürworter ist sehr bemerkenswert, und zwar nach zwei Seiten hin. Erstens, und das ist gar keine Besonderheit der Fraport, sondern marktwirtschaftliches Allgemeingut, mit dem Verweis auf Arbeitsplätze wird das Interesse der Firma an ihrem Konkurrenzerfolg, das, was der Heinzel vorhin ausgeführt hat, dieses Interesse wird in ein genau gleichgerichtetes Interesse der Arbeiter übersetzt. Und das, obwohl Arbeitsplatz gleichbedeutend damit ist, dass die Anwendung der Arbeitskräfte für den Firmenerfolg immer auf deren Kosten geht. Das haben erst jüngst wieder eine Menge von den Fraport-Beschäftigten drastisch zu spüren bekommen, als ihnen die AG einen Tarifvertrag mit lauter Verschlechterungen beim Lohn und bei den Arbeitsbedingungen aufgedrückt hat. Und zwar ist das wieder passiert mit der glasklaren Drohung, dass die Fraport ansonsten ganze Arbeitsbereiche an schlechter zahlende Tochterfirmen oder an noch schlechter zahlende Fremdfirmen ausgliedern würde. Und diese Drohung ist auch der Hinweis darauf, welchem Sachverhalt die Umrechnung von Unternehmenserfolg in Arbeitsplätze tatsächlich ihre Durchschlagskraft verdankt. und zwar einzig und allein der Macht kapitalistischer Unternehmen, ihre Belegschaften sowie ein Heer von Arbeitslosen damit zu erpressen, dass ihr Lebensunterhalt dauernd gefährdet ist. Bloß weil ohne Arbeit der Lebensunterhalt komplett ausfällt, ist überhaupt die Schufterei bei der Fraport und Konsorten überhaupt sowas wie ein Angebot an die Leute. Und wer sich der Erpressung mit dem Lebensunterhalt beugt, der hat mit dem Arbeitsvertrag quasi unterschrieben, dass dieses angeblich höchste Gut für den Lebensunterhalt der Arbeiter immer weniger hergibt. Kleiner Antrag unsererseits mal an die Kritiker der Fraport, die das Arbeitsplatzargument immer bloß mit dem Zweifel kontern, ob die AG auch wirklich so viele Arbeitsplätze bereitstellt, wie sie immer verspricht. Also an die gerichtet mal die Frage, kann man vielleicht von euch auch mal die Kritik hören, dass ein Arbeitsplatz im System namens Marktwirtschaft für Arbeiter überhaupt kein Glück, sondern ein Pech ist? Zweiter Punkt, was diese öffentliche Agitation mit dem Argument, der Flughafen sichert Arbeitsplätze und ist überhaupt ein wichtiger Erfolg für die Region. Also zweitens ist die Sache mit dem Flughafenausbau und dass er den Leuten im betroffenen Umland wegen der Arbeitsplätze einleuchten soll. Ja, auch noch ein eindeutiger Hinweis darauf, wie im Kapitalismus die Reihenfolge von Arbeiten und Leben tatsächlich sortiert ist. Es ist ja wirklich kein Geheimnis, dass schon der jetzige Flughafenbetrieb und erst recht seine Erweiterung die kompletten Lebensumstände von vielen Anwohnern in Mitleidenschaft zieht. In Sachen Lärm und Dreck kommt es für sie damit noch dicker, als es jetzt sowieso schon ist. Als seinerzeit noch die Ausbauvariante einer Südbahn zur Debatte stand, da stand zum Beispiel im Raum, dass man dann die ganze Ortschaft Zeppelinheim wegen Unbewohnbarkeit hätte evakuieren müssen. Aber auch bei der jetzigen Nordwestbahn, bei der jetzt zwar nicht evakuiert wird, ist immerhin Folgendes sogar von Amts wegen bestätigt. Unter Anwendung der geltenden Bebauungsverordnungen darf in bestimmten Zonen wegen der Auswirkungen des Flughafenausbaus überhaupt keine Neubebauung mehr stattfinden. Tja, wer dort schon ist, dem hilft das nichts. Der muss entweder wegziehen oder sich einrichten auf Lärm und Dreck. Dazu gehören dann auch eine ganze Menge Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und Altersheime. Wohnt also der Mensch zufällig in einer sogenannten Tagschutzzone 1, dann hat er Anspruch darauf, dass die Fraport ihm Schallschutzfenster zahlt. Mit allen anderen Beeinträchtigungen muss er alleine zurechtkommen, inklusive der sich einstellenden Gesundheitsschäden. Das alles mag ja für die Leute kaum auszuhalten sein. Aber was ist das schon gegen das Argument Arbeitsplätze? Die gibt es nur, wenn der Standortnotwendigkeit Flughafenausbau Rechnung getragen wird. Das ist doch eine deutliche politische Botschaft von Seiten der Macher und Nutznießer dieses Kapitalstandorts Hessen bzw. Deutschland. Wer auf Arbeit gegen Lohn angewiesen ist und damit auf die Rechnungen von Unternehmern und Standortpolitikern. Bei dem ist sein bisschen Leben samt Lebensqualität ganz der Notwendigkeit untergeordnet, eine Arbeit zu finden, die andere reich macht. Lärm und Dreck, die einem die Freizeit kaputt machen, sind schlicht kein gültiger Einwand. Von wegen man arbeitet, um zu leben. Auch die Erholung, die man braucht, um zur Arbeit wieder anzutreten, hat in diesem Laden hier schlichtweg keinen zu berücksichtigen Stellenwert, wenn die Wirtschafts- und Standortinteressen gerade andere Notwendigkeiten gebieten. Oder, mal anders ausgedrückt, für Leute, die den Marx mal gelesen haben, Die werden sich vielleicht noch an dessen Auskunft erinnern, dass im Kapitalismus die Reproduktion der Leute ganz und gar die abhängige Variable der Notwendigkeiten dieser Produktionsweise ist. Die entscheidet darüber, was die Leute vom Leben haben oder eben nicht haben.
Ja, das, was jetzt alles gesagt worden ist, das ruft natürlich Protest hervor. Und damit wären wir bei unserem zweiten Teil. Welcher Protest und wie der zeitgenössische Umgang mit einem solchen Protest erfolgt. Dass die Vorhaben der Fraport und ihrer Geschäftspartner den Betroffenen jede Menge Grund zur Unzufriedenheit und Protest liefern, das scheint den Veranstaltern von Großprojekten wie hier dem Flughafenausbau eher geläufig zu sein als vielen der Betroffenen. Kaum hatte seinerzeit der Lufthansa-Chef die Forderung nach der Erweiterung des Flughafens aufgestellt, haben jedenfalls die zuständigen Stellen ihre Befürwortung dieses Projekts von Anfang an mit Betreuungsmaßnahmen für zu erwartende Proteste begleitet, und zwar mit der überhaupt nicht verheimlichten Stoßrichtung, sie einzuhegen. Immerhin stand den maßgeblichen Beförderern des Projekts Neue Landebahn die Erfahrung mit dem Widerstand damals gegen die Startbahn West vor Augen, die eine ganze Region in Aufregung versetzt hatte und manchen braven Bürger an seiner Obrigkeit ein wenig irre werden ließ. Sogar Tote waren angefallen. So viel Unruhe an der Flughafenfront, das sollte nicht noch einmal passieren. In diesem Sinne befand der damalige hessische Ministerpräsident Eichel, SPD, dass das Ausbauprojekt mit Maßnahmen zu flankieren sei, die den Ausbauskeptikern nicht mehr alleine mit dem im buchstäblichen Sinne schlagenden Argument der überlegenen staatlichen Polizeigewalt kommen sollten, sondern für betroffene Leute eine Gelegenheit boten, am Prozess der Beratung über das Projekt Flughafenerweiterung teilzuhaben. Also wurde, durchaus mit einigem finanziellen Aufwand, eine Institution namens Mediation gegründet und die Ausbauskeptiker zum Mitmachen eingeladen. Mediation, darunter ist laut Wikipedia, ich zitiere, ein strukturiertes Verfahren zur konstruktiven Beilegung oder Vermeidung eines Konflikts zu verstehen. Und womit, bitteschön, könnte der Gegensatz zwischen dem Interesse, den Flughafen und seinen Profit auszubauen und dafür noch mehr Lärm und Dreck zu produzieren und dem Interesse, für die eigene Lebensqualität genau dies zu verhindern, konstruktiv beigelegt werden? Diese Interessen schließen einander doch schlicht und einfach aus, Elisabeth.
Ja, diese Interessen, also das der Protestler und das der Fraport AG, schließen sich aus. Nichtsdestotrotz, die Mediation findet statt und geht etliche Jährchen ihren Gang. Und schon allein das, dass sie stattfindet, ist ein hübscher Erfolg für ihre Veranstalter aus den oberen Etagen der Politik. Nämlich, dass die von Lärm und Dreck geschädigten Leute sich darauf überhaupt einlassen. So viel Einsicht auf Seiten der Leidtragenden des Ausbaus ist nämlich dann schon vonnöten. Der Einstieg von denen, also von den Protestlern, in die Mediation verlangt allemal, mit diesem Projekt seinen Frieden zu machen. Schließlich will man beim Anmelden seiner geschädigten Interessen mit dem Schädiger konstruktiv verkehren, statt sich gegen den zur Wehr zu setzen. Oder anders ausgedrückt, der Einstieg der Geschädigten in die Mediation ist damit verbunden, den Flughafenausbau zu akzeptieren, wenn oder weil man bei dessen Durchführung Berücksichtigung erreichen will. Damit hat man sich nämlich längst davon verabschiedet, dass das eigene Interesse an weniger Dreck und Lärm ein Einwand gegen die Notwendigkeit des kapitalistischen Wachstumsinteresses der Fraport AG ist. Das gegnerische Interesse wird gar nicht als solches wahrgenommen, sondern zum einen als die Vorgabe für alle Diskussionen in der Mediation, zum anderen als irgendwie kompromissfähig mit dem eigenen Anliegen angesehen. Und genau auf diesem Weg findet der Protest dann, also seine gesittete Verlaufsform. Er arbeitet sich konstruktiv ab an der Suche nach Möglichkeiten, eine Sorte von Interessensausgleich zu finden, gerade so, als ob es diese verträgliche Mitte zwischen dem Ausbau einerseits und seinen feststehenden gesundheitlichen und sonstigen Schäden für die Anrainer andererseits, als ob es eine solche verträgliche Mitte der Interessen tatsächlich geben könnte. Dieser Schein einer Vermittelbarkeit von nicht vermittelbaren Interessen, den die moderne Herrschaftstechnik namens Mediation an die Wand malt, fand sich übrigens geradezu verkörpert in der Person einer der drei Chefmediatoren, nämlich des inzwischen verstorbenen Kurt Oeser, der allenthalben als Umweltpfarrer große Anerkennung genoss. Dieser Mann war als bekennender Gegner der Stadtbahn West vor 25 Jahren etwa zugleich immer für die gesitteten Protestformen und für die Versöhnung der damals doch ziemlich unversöhnlich auftretenden Streitparteien eingetreten. Und dieser Kurt Oeser, dieser geachtete Umweltexperte und zugleich Anstandswauwau für gesittete Konfliktbewältigung, der hat mit seinem guten Namen die Inszenierung quasi beglaubigt, dass auch die durch den Ausbau geschädigten Interessen bei diesem Vorhaben vorkommen und sich glatt mit konstruktiven Diskussionsbeiträgen einbringen können.
Ja, das ist dann auch etliche Jährchen so geschehen und ist zu einem Ergebnis gebracht worden. Entsprechend schäbig sieht der materielle Ertrag der Mediation für die Anrainer aus. Weil die erste Empfehlung der Mediatoren war, die Landebahn, das Ding wird gebaut, samt Lärm und Dreck, Ausrufungszeichen. Und die Berücksichtigung der Anwohner, Fragezeichen, die fängt bei den Mediatoren gerade da an, wo sie den Flughafenausbau mit einer gewissen Einschränkung des Flugbetriebs kombiniert haben. Nämlich mit einem Nachtflugverbot zwischen 23 Uhr und 5 Uhr. Dieses Nachtflugverbot trägt seit der Zeit ja bekanntlich dann den Namen Mediationsnacht. Damit fängt die Berücksichtigung der Anwohner an und damit hört die Berücksichtigung der Ausbaugeschädigten dann auch schon gleich wieder auf. Genau 6 Stunden Nachtruhe für noch viel mehr Lärm und Qualm in den übrigen 18 Stunden des Tages. Alle Achtung, was für ein bombiger Interessensausgleich. Aber genau so sind dann ja offenbar Vermittlung, Kompromissfindung und Interessensausgleich von Seiten moderner und aufgeschlossener demokratischer Machthaber und der von ihnen als Standortfaktor anerkannten Wirtschaftsinteressen gemeint. Genau so sind sie gemeint. Sie, diese Verantwortlichen, legen ihre Vorhaben in Sachen Standortnotwendigkeiten fest und dann kombinieren sie dies mit einer öffentlichen Extraveranstaltung mit der Einladung, teilzunehmen an die Adresse geschädigter Bürger. Was dabei herauskommt, ist einfach eindeutig. Was die Interessen und ihre Gegensätze betrifft, da wird in der Hauptsache der Fraport recht gegeben. Das Ding wird gebaut. Und die Anwohner, die werden mit dem Trostpreis eines Nachtflugverbots bedacht. Dieses Nachtflugverbot ist sozusagen ein materieller Anhaltspunkt dafür, dass die Bürgerbeteiligung in der Mediation auch den geschädigten Leuten wenigstens etwas bringt, deren Schaden gerade besiegelt wird. Tja, freilich, welcher Ausbauskeptiker, der schon dieser Mediation etwas hat abgewinnen können, wollte dann schon im Ernst über die Mickrigkeit dieses Trostpreises meckern. Angesichts der Tatsache, dass seine Interessen von seiner demokratischen Obrigkeit nicht einfach untergebuttert, sondern ihnen Gehör eingeräumt und auch Bürgerinitiativen zur Mitwirkung eingeladen wurden. Hut ab vor so viel demokratischem Feingefühl der Regierung, denkt sich da der demokratisch wohlerzogene Staatsbürger von heute. Insofern hat sich die Idee der demokratisch hochwertigen Erfindung eines Mediationsverfahrens an die Adresse gegensätzlicher Interessen im Sinne ihrer Erfinder bewährt. Das Verfahren der Beteiligung von Betroffenen macht das Übergehen von deren Interessen zwar nicht ungeschehen, dafür aber umso haltbarer. Jedenfalls dann, wenn die Betroffenen sich mit dem Trostpreis zufrieden geben und Ruhe halten. So viel ist klar. Moderne Machthaber, wie der damalige Ministerpräsident Eichel, haben ganz offen auf die demokratische Lernfähigkeit der Protestler spekuliert. Darauf, dass diese Leute es ihrer Obrigkeit honorieren, wenn sie an der Ausbaudiskussion offiziell beteiligt werden. Dass sie als bekennende Anhänger ihrer hessischen Heimat sich am Ende deren Standortnotwendigkeiten doch nicht schlichtweg verschließen. Und schließlich auch darauf, dass sie dem Zusatzangebot etwas abgewinnen können, das ihnen neben der Bürgerbeteiligung auch noch gemacht wurde. Das hat geheißen, wir sind doch hier ein Rechtsstaat. Und wenn ihr euer Interesse für geschädigt haltet, dann verfolgt doch den Rechtsweg.
Ja, dann wären wir quasi bei dem dritten Teil unserer heutigen Sendung über den Flughafenausbau, eben wie der Rechtsstaat sich in das Verfahren einbindet und wie er agiert. Das Angebot, das den Leuten mit dem Verweis auf den Rechtsstaat gemacht wird, heißt, darauf hatte der Heinz ja hingewiesen, also das Angebot, hier das Recht wahrzunehmen, macht dein Interesse maßgeblich, indem du es als ein Rechtsgut geltend machst und vor Gericht für deine Rechte streitest. Frag dich nur, was dieses Angebot für die geschädigten Interessen wert ist. Das ist wirklich nicht zu bestreiten. Im Rechtsstaat werden Großprojekte, die der Politik erklärtermaßen wichtig sind, nicht einfach von ganz oben diktiert. Vielmehr ist ein umständliches rechtliches Prozedere vorgeschrieben, in dem das rechtliche Gewicht der dem Projekt berührten Interessen geprüft wird. Denn so viel steht jedenfalls fest. Großprojekte wie der Ausbau des Frankfurter Flughafens für die Anforderung der globalen Konkurrenz um den kapitalistischen Reichtum der Welt, diese Großprojekte beeinträchtigen oder vereiteln gar eine Menge der vor Ort vorhandenen Interessen. Sie schädigen nämlich nachhaltig die Inhaber von Rechten der unterschiedlichsten Art. Und das lässt den Rechtsstaat nicht kalt. Schließlich hat er diese Interessen zu Rechtsgütern gemacht, also genehmigt und gewollt. Zu diesen Rechtsgütern zählen unter anderem das individuelle Eigentum, die Gesundheit des Volkes oder die Entwicklung von Kommunen mit Wohn- und Gewerbegebieten. Freilich bleibt der Rechtsstaat bei der Konstatierung der gar nicht zu übersehenden Unvereinbarkeit von ins Recht gesetzten Interessen nicht stehen. Rechtskonflikte nimmt er im Gegenteil zum Anlass, als Richter über diese Konflikte tätig zu werden. Wo zwei Rechte gegeneinander stehen, da muss entschieden werden, hier in Gestalt der dritten rechtsprechenden Gewalt. Die macht sich an die Arbeit, die streitenden Rechte abzuwägen und zu gewichten. Wie dieses Rechtsgewerbe beschaffen ist, dafür hat der 10-jährige Rechtsstreit um den Flughafen genug Material geliefert, nicht zuletzt seine Ergebnisse, wie sie im Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs in Kassel vor kurzem im August 2009 vorliegen. Die Würdigung von Interessen durch das Recht, wie das geht, Dazu habt ihr, Elisabeth und Heinz, eine Auswahl zusammengestellt.
Ja, also wie das Gericht geurteilt hat in Bezug auf die Betroffenen oder in Bezug auf betroffene Interessen durch diesen Ausbau. Dazu ein paar Beispiele. Erstens, Anwohner sind im Fall des Ausbaus, des Flughafenausbaus, dem Risiko von Flugzeugabstürzen vermehrt ausgesetzt, vor allem dann, wenn ein dickes Tanklager unter der Einflugschneise liegt. Dazu hat das Gericht geurteilt. Der Verwaltungsgerichtshof Hessens hat befunden, Zitat, das Risiko eines Flugzeugabsturzes bewege sich im Rahmen allgemeiner gesellschaftlicher Akzeptanz. Sehr interessant. Wenn fast alle das Risiko akzeptieren, also wenn alle das Risiko schlucken, so heißt das Urteil, dann ist es quasi keines mehr. Jedenfalls mit diesem Urteil ist es als Einwand rechtlich gegenstandslos und damit weg. Zweites Beispiel. Durch den Ausbau beeinträchtigt ist das Eigentum von Anwohnern. Und zwar insofern, als der Wert ihrer Grundstücke und Häuser sinkt. Klar ist dabei, Eigentum ist schon eine ziemliche Wuchtbrumme als Rechtsgut. Aber das gilt eben auch auf der anderen Seite für das Eigentum der Aktionäre, der Fraport. Wenn der Wert dieser Firma sinkt, wenn dieser Betrieb, dieses Geschäft nicht mehr kapitalistisch weiter wächst. Da wollen also seitens des genau dafür zuständigen Gerichts zwei gleichwertige Rechtspositionen, Eigentum gegen Eigentum, die sich jetzt hier im Konflikt miteinander befinden, bewertet werden. Und bei dieser Bewertung von Rechtsgütern folgen die Richter des VGH in ihrer Urteilsfindung der Logik, dass die Größe des Eigentums auch die Gewichtigkeit der Rechtsgüter bestimmt. Das Eigentum der Fraport hat schließlich einen ganzen von der Eigentumsordnung abhängigen Standort von sich abhängig gemacht. Und wenn das die Konstellation dieser Rechtsgüter-Eigentum ist, dann zieht der Hausbesitzer leider aber unvermeidlich bei der Rechtsprüfung den Kürzeren. Drittes Beispiel. Vielleicht zählt es dann ja rechtlich mehr als so ein Häusle, wenn ganze Städte einwenden, dass sie im Fall des Ausbaus keine neuen Wohn- und Gewerbegebiete mehr ausweisen dürfen und damit in ihrer städtischen Planungshoheit beschnitten sind. Mit dem Argument sind sie angetreten und haben gesagt, der Ausbau müsse unterbleiben. So viel ist klar, der Gesamtstaat BRD hat es ja so eingerichtet, dass auch seine staatlichen Untergliederungen das Recht haben, sich untereinander eine Standortkonkurrenz zu liefern. Bloß müssen sich Offenbach, Rüsselsheim etc., wenn sie im Rechtsstreit schon mit ihrem Recht auf Standortkonkurrenz operieren, sich vom VGH dann sagen lassen, sie müssen, Zitat, wegen des Ausbaus des Frankfurter Flughafens erhebliche Einschränkungen ihrer Planungshoheit hinnehmen. Dies erfordere ein überörtliches Interesse von höherem Gewicht. Tja, da hat das niedere örtliche Interesse eben Pech gehabt, dass es bloß das ist, was es halt ist. Und noch ein letztes Beispiel von mir, auch der rechtlich inzwischen hochrangige Umwelt- und Naturschutz gibt nichts her, rechtlich gesehen, in puncto Verhinderung des Ausbaus. Die Fraport hat nämlich alle Auflagen erfüllt und alle Hirsch-Käferlarven vorschriftsmäßig umgesiedelt und pflanzt anderswo Bäume. Das ist rechtlich als ausreichendes Äquivalent für den Kelsterbacher Wald anerkannt, der für die neue Landebahn ja dran glauben musste. Heinz hat auch noch ein paar Beispiele.
Ja, fünftens, glaube ich, den wir jetzt. Ne? Mhm. bei dem hohen Rechtsgut der Unversehrtheit der lieben Leute. Da ist das Hohe Gericht bei seiner Rechtsgüterabwägung ganz besonders sorgfältig verfahren. Erstmal hat es nachgeprüft und festgestellt, dass die Fraport alle vorgeschriebenen einschlägigen Gutachten und Prognosen fristgerecht und vollständig beigebracht hat und dass die Genehmigungsbehörde, also in dem Falle das Hessische Wirtschaftsministerium, die vorgeschriebenen Abwägungen zwischen Nutzen und Schaden des Ausbaus, wie das so schön heißt, rechtsfehlerfrei vorgenommen hat. Und dann in seiner eigenen verbindlichen Abwägung aller tangierten Rechtsgüter, da kommt für das Hessische Obergericht als Hauptsatz seines Urteils dann heraus, die Beeinträchtigung von Lebensqualität und Gesundheit der Anwohner wiegt eindeutig weniger als das Vorhaben, Zitat aus dem Urteil, die Funktion des Flughafens als internationale Drehscheibe zu stärken und damit den Luftverkehrsstandort Hessen zu sichern, sowie Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen. Urteilszitat Ende. Na gut, jetzt hat man es also schriftlich. Das Recht des Standorts schlägt konkurrierende Rechte aus dem Feld. Das hat man nun also nicht mehr nur als die Rechtsauffassung von hessischen Standortpolitikern, sondern auch noch als Urteil der obersten hessischen Rechtsautorität. Sechstens. Und wo sind bei den Abwägungen der Oberrichter jetzt Unversehrtheit und Gesundheit geblieben? Nun ja, die finden im Kasseler Urteil das ihnen gebührende Gewicht so herum, dass die Richter sich für ein Nachtflugverbot zwischen 23 Uhr und 5 Uhr aussprechen. Dass die Richter sich also als ihre Rechtsauffassung jenen Trostpreis für Schall- und Dreckgeschädigte Anwohner zu eigen machen, den seinerzeit, da haben wir vorhin drüber geredet, die Flughafenmediation als flankierende Maßnahme zum Ausbau ausgelobt hatte. Diese Mediationsnacht zwischen 23 und 5 Uhr. Für die macht sich das Hessische Verwaltungsgericht stark und widerspricht in diesem Punkt ausdrücklich dem Planfeststellungsbeschluss, also der Genehmigung, durch das Hessische Wirtschaftsministerium. Das Nachtflugverbot der Mediation, das war nämlich in der Zwischenzeit bei Gelegenheit der Ausbaugenehmigung von der Regierung einkassiert worden. Die Regierung hat mit der Ausbaugenehmigung zugleich auch im Durchschnitt 17 Nachtflüge mitgenehmigt. Genau hier, beziehungsweise erst hier, hielten die Kasseler Richter eine Grenze für überschritten. Eine Grenze, was die Reichweite des Rechts auf Flughafenausbau angeht, verglichen mit dem Schutz der Gesundheit. Also haben die Oberrichter eine Grenze gezogen, die heißt kein regulärer Flugbetrieb zwischen 23 und 5 Uhr. Und mit dieser Grenzziehung ist in der Optik des Gerichts dann fertig definiert, was die Leute mit Berufung auf das Rechtsgut Unversehrtheit verlangen dürfen, nämlich 6 Stunden Nachtruhe bei 18 Stunden Aushalten des Flugbetriebs und seiner Folgen. Es ist also jetzt Zeit, ein Fazit zu ziehen über die Leistungen des Rechtsstaats. Das heißt ungefähr so, 10 Jahre haben sie jetzt rumgerechnet in Sachen Flughafenausbau. Damit ist zwar die Schädigung des Interesses der Anwohner nicht weg, Im Gegenteil, die ist besiegelt. Aber die Maßgeblichkeit des geschädigten Interesses ist weg, weil von den zuständigen Verwaltern des Rechts nach gediegener Prüfung der Rechtslage abgeschmettert. Mit der Wahrnehmung des Rechtsweges holen sich die Leute eben nichts anderes ab als die Auskunft, was sie dürfen und was nicht. Die Interessen, die sich im Rechtsstaat herumtreiben, haben damit die Entscheidung, wie viel Gültigkeit ihnen zukommt oder eben nicht, in die Hände der befugten Instanzen des Rechts gelegt. Und am Ende des rechtlichen Instanzenwegs, da führt ein Richterspruch dann zu einem unanfechtbaren, da rechtlich zustande gekommenen Basta. Und gegenüber den von den zuständigen Richtern getroffenen Entscheidungen heißt es dann auch und gerade im Rechtsstaat: Schnauze, Baby! Du hattest deine Gelegenheit, den Rechtsstatus deiner Interessen von den zuständigen Stellen ermitteln zu lassen. Und wenn diese Interessen keinen oder bloß einen minderen Rechtsstatus zugewiesen kriegen, dann dürfen sie mit der höheren Autorität des Rechts übergangen werden. So macht sich die Umständlichkeit des rechtsstaatlichen Prozedere am Ende bezahlt. Es hat das Schädigen von Interessen rechtsverbindlich und damit wasserdicht gemacht.
Ja, nach 10 Jahren Rechtsfindungsprozess in Sachen Flughafen ist also, wie der Heinzel gerade ausgeführt hat, die rechtliche Maßgeblichkeit der geschädigten Interessen und Interessenten auf diesen Restposten des Nachtflugverbots zusammengeschrumpft. Dieses Ergebnis freut die amtierenden hessischen Standortpolitiker nach der Seite hin, dass der Ausbau jetzt höchstrichterlich genehmigt und damit wasserdicht ist. Was sie aber gar nicht freut, ist der Umstand, dass die Kasseler Richter jetzt wieder das Nachtflugverbot zu Ehren gebracht haben. Der Heinz hat eben schon darauf hingewiesen, das hessische Kabinett, Roland Koch etc. und die Minister waren ursprünglich mal Anhänger der Mediation samt ihres Nachtflugverbots. In der Zwischenzeit wollten sie allerdings gar nicht mehr einsehen, warum die Erweiterung dieses kapitalistischen Musterstücks Flughafen und dessen internationaler Konkurrenzfähigkeit jetzt tatsächlich eine 6-stündige Nachtpause einlegen soll. Also, wie gesagt, haben sie neulich bei der Genehmigung des Ausbaus das Nachtflugverbot gleich mitgekippt. Und jetzt nötigt eben dieses Kasseler Urteil die Regierung Koch dazu, in ihrem Standortfanatismus exakt gegen den Passus der Gerichtsentscheidung in Revision zu gehen, der die Rechtmäßigkeit des totalen Nachtflugverbots begründet, der also die ursprüngliche Position der hessischen Regierung Koch und Co. jetzt wieder ins Recht setzt. Und genau das halten aber der hessische Ministerpräsident und sein Wirtschaftsminister jetzt für kontraproduktiv. Sie wollen ganz einfach und umstandslos das Recht auf Wachstum fördern, und das gebietet ihnen, in diesem Punkt, also beim Punkt Nachtflugverbot, Revision zu beantragen. Das dürfen sie im Übrigen auch, weil die Kasseler Richter hier eine Revision zugelassen haben, im Unterschied zu den meisten anderen Rubriken ihres Urteilsspruchs, sodass die Frage der Rechtsgültigkeit eines Nachtflugverbots jetzt an den Bundesgerichtshof in Leipzig geht und die Rechtsparteien sich bereits für dieses nächste juristische Gefecht rüsten. Und wiederum ist der politische Standpunkt der hessischen Regierung, der den Standortnutzen eben über die Nachtruhe der Anwohner wenigstens in der sogenannten Kernzeit der Nacht stellt, um rechtliche Begründungen für die Anfechtung der Kasseler Rechtsmeinung nicht verlegen. Da heißt es nämlich jetzt schon, die dortigen Richter, also die Richter in Kassel, dürften ihre Kompetenz innerhalb der Hierarchie der Gerichte überschritten haben. So tönt es aus dem Kabinett in Wiesbaden. Die bisherige Rechtsprechung aus Leipzig zur Nachtflugfrage sei, so der hessische Ministerpräsident, anders als die aus Kassel. Und überhaupt sei die neue Bundesregierung, das ist dann der letzte Hinweis, die neue Bundesregierung sei mit der Kasseler Rechtsauslegung überhaupt nicht glücklich, sodass man den hessischen Richtern in den Augen der hessischen Politiker eigentlich so etwas wie Amtsanmaßung unterstellen müsse.
Ja, und zum Beleg für Letzteres, also für die Amtsanmaßung des Kasseler Gerichts, da zitiert die schwarz-gelbe Hessenregierung gerne folgende Passage aus der Koalitionsvereinbarung der neuen schwarz-gelben Bundesregierung. Also Zitat, müsst ihr genau zuhören, weil das bescheuert ausgedrückt ist, aber man kriegt trotzdem mit, was gemeint ist. Also Zitat aus dem Koalitionsvertrag von Berlin. Wir werden Kriterien entwickeln zur Priorisierung von Investitionsprojekten wie gesamtwirtschaftliche Vorteilshaftigkeit, Beseitigung bzw. Ertüchtigung von Engpässen, Knoten, Hauptachsen, Hinterlandanbindungen für Häfen und Flugdrehkreuze. Und gleich daneben heißt es dann, neben einer bedarfsgerechten Kapazitätsentwicklung der Flughäfen werden wir insbesondere international wettbewerbsfähige Betriebszeiten sicherstellen. Zitat Ende. Gerade dieses Letztere hat jeder zu Recht gleich aufgefasst, als damit legt sich die neue Bundesregierung mit jeder Sorte Nachtflugverbot an. Also diese Passage aus dem Koalitionsvertrag der neuen CDU-FDP-Bundesregierung, die stellt einen letzten sachdienlichen Hinweis darauf dar, wie Rechtsstaat geht und was er für wen leistet. Streitende Interessen, die sich in Rechtspositionen übersetzen, werden von der übergeordneten Instanz der Rechtspflege gemessen. Woran? Tja, an Recht und Gesetz. Dass in diesem Recht und Gesetz nichts anderes als der politische Wille der Herrschaft ihren Niederschlag gefunden hat. Die Herrschaft also die letzte und entscheidende Instanz des Rechtswesens ist. Das ist erstens sowieso kein Rätsel. Und zweitens wird das jedenfalls immer dann quasi offiziell aktenkundig, wenn die Ergebnisse der Rechtsfindung der amtierenden Herrschaft in einer wichtigen Sache nicht passen. Dann ist nämlich sie, die amtierende Herrschaft, berechtigt, Kraft ihrer Gesetzgebungskompetenz die unpassende Rechtslage zu ändern und mit ihrer demokratischen Mehrheit passend zu machen, was nicht passt. Wenn die Bundesregierung, diese neue da, also zu der Auffassung gelangt, dass im Lichte wichtiger Standortvorhaben sich die bisher gewährten Einspruchsrechte für Bürger, Verbände oder Kommunen gar zu hinderlich bemerkbar machen, was ist dann? Dann wird das Recht eben zugunsten der, Zitat, Priorisierung von Investitionsprojekten wie Flugdrehkreuzen geändert. Dann wird das Recht also geändert, damit es sich als das Mittel der Herrschaft auch bewährt, das es ist. Ja, es stimmt schon. Im Rechtsstaat hält die Herrschaft sich ans Recht. Das ist auch kein Wunder. Das Recht ist ja ihr Werk. Und im Rechtsstaat hat die Regierung das ausdrückliche Recht, das Recht, dem Bedarf der Herrschaft gemäß fortzuentwickeln.